Freut euch alle im Herrn am Fest der Aufnahme der seligsten Jungfrau Maria in den Himmel. Mit uns freuen sich die Engel und loben Gottes Sohn. Mit diesem Eröffnungsvers, liebe Hörerinnen und Hörer, beginnt die Messe des Hochfestes Mariä Aufnahme in den Himmel, das wir am heutigen Tag begehen dürfen. Es ist immer ein besonders schönes Fest, wenn wir ein Fest der Gottesmutter feiern, denn sie ist ja unsere Mutter und Schwester, die uns den Weg vorausgegangen ist und ein Zeichen lebendiger Hoffnung für uns alle, die wir noch auf dem Pilgerweg des Glaubens uns befinden. Der 15. August ist schon seit alters her ein Festtermin, ein Feiertag gewesen, und das reicht schon zurück bis in die Antike, bis in die Zeit der Römer. Der 15. August gilt in Italien als der heißeste Tag des Sommers und kennzeichnet somit den Wendepunkt des Sommers. Daher bestimmte Kaiser Augustus, dass dieser Tag nicht nur für die freien Römer, sondern auch die Sklaven ein arbeitsfreier Tag sei. Er dürfte damit der älteste heute noch begangene Feiertag sein. Und in Italien wird der 15. August Ferre Agosto genannt, was sich eben auf die lateinische Bezeichnung Feriae Augusti, also Festtag des Augustus, bezieht und daran erinnert, wie alt dieser freie Tag bereits ist. Um diesen Tag herum, um den 15. August, planen die heutigen Italiener ihren Urlaub, zumeist im eigenen Land, meist dort, wo es kühl ist, entweder am Meer oder in den Bergen. Deshalb verstehen viele Italiener unter Ferre Agosto auch den gesamten Urlaub, den sie um den 15. August herum nehmen. Dieser Zeitraum ist fast wie staatlich angeordnete Ferienzeit zu betrachten. Und fast das gesamte bürokratische und wirtschaftliche Leben Italiens kommt zum Erliegen. Also dieser 15. August hat diesen Charakter eines Feiertages schon seit langer Zeit. Und die katholische Kirche, aber auch die Ostkirche, feiert an diesem Tag das Hochfest Mariä Aufnahme in den Himmel, welches eines der ältesten Marienfeste der Kirche ist. Die ersten Zeugen für das Fest der Mutter Gottes gehen auf die Mitte des 5. Jahrhunderts zurück. In vielen Ländern ist dieser Tag gesetzlicher Feiertag, so etwa in Österreich, aber auch im Fürstentum Liechtenstein, wo er Staatsfeiertag ist. Mariä Himmelfahrt ist ein den Sonntagen gleichgestellter Feiertag in 8 Kantonen der Schweiz, sowie in 7 weiteren Kantonen ein zumindest in einigen Gemeinden arbeitsfreier Tag. In 2 Ländern Deutschlands, nämlich im Saarland und hier in Bayern, ist Mariä Himmelfahrt zumindest teilweise ein gesetzlicher Feiertag. Ebenso ist Mariä Himmelfahrt in einer Reihe weiterer, überwiegend katholischer Länder gesetzlicher Feiertag, so in Belgien, Frankreich, wie gesagt in Italien, Kroatien, Litauen, Luxemburg, Malta, Polen, Portugal, Slowenien und Spanien, aber auch im orthodoxen Griechenland und auf Zypern. Schauen wir nun also auf die liturgiegeschichtliche Entwicklung dieses hohen Marienfeiertages. Die frühesten Ursprünge dieses Festes sind noch ungewiss. Wahrscheinlich war es zuerst eher ein Kirchweihfest als ein Gedenktag des Todes der Gottesmutter. Im Heiligen Land wurde das Fest gemäß dem Leben des heiligen Theodosius schon vor dem Jahr 500 gefeiert, vermutlich im August. In Ägypten und Arabien wurde es im Januar gehalten. Und weil die Mönche Galliens viele Bräuche von den ägyptischen Mönchen übernahmen, wurde dieses Fest ab dem 6. Jahrhundert in Gallien im Januar gefeiert. So blieb es in der gallikanischen Liturgie bis zur Einführung des römischen Ritus. In der griechischen Kirche scheint es, dass das Fest teilweise nach Sitte der ägyptischen Mönche im Januar gefeiert wurde, teils gemäß der Sitte des Heiligen Landes im August. Daher legte der Kaiser Mauritius den Termin für Ostrom auf den 15. August fest. Die Kirche feiert das Fest Mariä Heimgang, lateinisch Dormitio, gleich Entschlafung, im Osten wenigstens seit dem 6. Jahrhundert und in Rom sicherlich seit Ende des 7. Jahrhunderts. Schon bald wurde neben dem Tod auch die Unverweslichkeit des Leibes und seine Aufnahme in den Himmel betont. Und das Fest wurde umbenannt in Assumptio, Aufnahme. Diese Aufnahme Mariens ist ein Abbild, welches auf ihr Vorbild, nämlich die Himmelfahrt Ascensio Christi, verweist. In den liturgischen Texten des 8. 9. Jahrhunderts ist die Idee der leiblichen Aufnahme klar bezeugt. Es wird jedoch Wert darauf gelegt, dass Maria nicht aus eigener Kraft vom Tod erstehen und in den Himmel auffahren konnte. Christus hat sie in den Himmel aufgenommen. Daher ist die Bezeichnung der Aufnahme Mariens in den Himmel als Marie Himmelfahrt durch die Volksfrömmigkeit ein wenig missverständlich. Auch wenn volkstümlich im Deutschen der Ausdruck Marie Himmelfahrt gebräuchlich ist, wird die Aufnahme Mariens in den Himmel theologisch von der Formulierung und vom Tatbestand her klar zu Christi Himmelfahrt unterschieden. In vielen Sprachen werden daher zwei verschiedene Wörter benutzt. Wir haben sie schon kurz genannt. Im Lateinischen Ascensio Christi, also Auffahrt Christi in den Himmel, aber Assumptio Mariae, das heißt Aufnahme Mariens in den Himmel. So soll der Mensch Maria vom Sohn Gottes deutlich unterschieden werden. Das Fest hat auch den schon früher bezeugten Namen Dormitio Mariae im Lateinischen, im Griechischen Koimesis oder zu Deutsch Mariae Entschlafung. In der orthodoxen Kirche, die die leibliche Aufnahme Mariens nicht dogmatisiert hat, wird ausschließlich diese Bezeichnung, Entschlafung Mariens, verwendet. Am 1. November 1950 hat nun Papst Pius XII. In der Apostolischen Konstitution Munificentissimus Deus das Dogma der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel formuliert und damit einen Glauben bestätigt, der bereits seit langer Zeit im christlichen Volk sowohl des Ostens wie des Westens verankert war. Hören wir den genauen Wortlaut des Dogmas. In der Autorität unseres Herrn Jesus Christus, der seligen Apostel Petrus und Paulus und auch Kraft unserer eigenen verkündigen, erklären und definieren wir. Es ist ein von Gott geoffenbartes Dogma, dass die immerwährende Jungfrau Maria, die makellose Gottesgebärerin, als sie den Lauf des irdischen Lebens vollendete, mit Leib und Seele zur himmlischen Glorie aufgenommen wurde. In der Präfation des Hochfestes wird das Festgeheimnis noch einmal auf andere Weise zusammengefasst. Hören wir auch diesen Text. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und das Werk deiner Gnade zu rühmen. Denn heute hast du die jungfräuliche Gottesmutter in den Himmel erhoben. Als erste empfing sie von Christus die Herrlichkeit, die uns allen verheißen ist, und wurde zum Urbild der Kirche in ihrer ewigen Vollendung. Dem pilgernden Volk ist sie ein untrügliches Zeichen der Hoffnung und eine Quelle des Trostes, denn ihr Leib, der den Urheber des Lebens geboren hat, sollte die Verwesung nicht schauen. Darum preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, um das Fest, das Hochfest der Himmelfahrt Mariens, ranken sich auch viele Bräuche. Dieses Fest ist mit vielen volkstümlichen Bräuchen verbunden, von denen ich jetzt auch einige aufführen möchte. So etwa der sogenannte Frauendreißiger. In einigen Gegenden Bayerns und Österreichs wird heute noch die Zeit ab dem Hochfest Marie Himmelfahrt als Marianischer Monat des sogenannten Frauendreißigers begangen. In einem römischen Ablassdokument neueren Datums wird diese besondere Gnadenzeit der Verehrung Mariens datiert von der ersten Vesper des Hochfestes Mariä Himmelfahrt bis zum Untergang der Sonne des Gedächtnisses der schmerzhaften Mutter Gottes am 15. September. In der katholischen Kirche findet traditionell am Tage der Verherrlichung Mariens und an manchen Orten während des gesamten Frauendreißigers Kräuterweihen mit Kräuterprozession statt. Dieser Brauch geht auf eine Legende zurück, die besagt, dass die Apostel in Marias Grab ausschließlich Blumen fanden, als sie dieses öffneten. Blumen symbolisieren somit Maria. In den Präfationen der Marienfeste kommt dieses häufig zum Ausdruck, aber auch in zahlreichen Marienliedern und Gebeten, in denen der Blume des Feldes und der Lilie der Täler in besonderer Weise gedacht wird. In der Regel werden bei diesen Kräuterbuschen, die an Marie Himmelfahrt geweiht werden, 7 verschiedene Kräuter zu einem Strauß zusammengebunden. Sie verdeutlichen zum einen die 7 Sakramente und zum anderen die 7 Schmerzen Mariens. Zusätzlich zu den Kräutern werden Getreidehalme verwendet. Dazu kommt einerseits das Bild der Vergänglichkeit alles Irdischen zum Ausdruck, andererseits auch unsere Bitte um das tägliche Brot. Wahrscheinlich entstand der Brauch der Kräuterweihe im 10. Jahrhundert, um heidnische Bräuche abzuwehren oder zu verchristlichen. Grundsätzlich sollen sie jedoch vor Gefahren wie zum Beispiel Feuer, Gewitter und anderen Naturereignissen sowie jeglichen Krankheiten schützen. Es heißt, dass Kräuter ihr volles Aroma und ihre höchste Blüte ab Mitte August bis Mitte September haben. So bedeutet die besonders große Heilkraft der Kräuter und der Segen der in den Himmel aufgenommenen Mutter Gottes einen doppelten Schutz. Schauen wir noch in die orthodoxe Kirche. Dort findet vor dem Fest der Entschlafung Mariens das zweiwöchige Marienfasten statt, in dem nach Möglichkeit auf Fleisch, Fisch, Milchprodukte und auch auf Wein und Öl verzichtet werden soll. Das waren einige Hinweise auf das Brauchtum, das sich mit dem heutigen Hochfest verbindet. Am Ende dieses Kalenderblattes zum Hochfest Marie Aufnahme in den Himmel möchte ich noch eine kurze Betrachtung über den inneren Gehalt dieses Festes stellen. Wir alle kommen aus einer Welt, in der immer wieder der Tod und seine Vorboten, wie zum Beispiel Krankheit und Leid, die Oberhand zu behalten scheinen. Doch lebt in uns eine tiefe Sehnsucht nach Leben. Deshalb pilgern wir auch immer wieder an Marienwallfahrtsorte, weil wir spüren, dass uns hier die Verheißung unvergänglichen Lebens gegeben wird. Wir ehren heute einen Menschen, eine Frau, deren irdischer Leib die Verwesung nicht schaute. Maria konnte der Tod nicht berühren, weil sie dem Lebendigen schlechthin das Leben geschenkt hatte. Germanus von Konstantinopel schrieb einmal: Du erscheinst in Heiligkeit, wie die Schrift sagt. Dein jungfräulicher Leib ist ganz und gar heilig, ganz keusch, ganz Gottes Wohnstatt. Daher ist er fortan der Auflösung in Staub entzogen. Verwandelt in seiner Menschlichkeit geht er in das unvergängliche Leben des Himmels ein. Er lebt verherrlicht, unversehrt und teilhaft des vollkommenen Lebens. Diese besondere Gnade rührt aus der besonderen Stellung, die Maria im Heilsplan Gottes einnahm. Wenn Christus bei Paulus als der neue Adam erscheint, der den Todesfluch des ersten Adam löst, so dürfen wir Maria mit Recht als die neue Eva bezeichnen, wie es die heiligen Väter vom zweiten Jahrhundert an auch tun. Als Gott in seiner Menschwerdung die Geschichte des Menschen mit ihm noch einmal neu zu schreiben begann, da hat Maria ein wichtiges Kapitel mitgeschrieben. Wenn ihrem göttlichen Sohn auch untergeordnet, so war sie ihm doch aufs Engste verbunden, im Kampf gegen den Feind aus der Welt des Todes. Die Sünde des Ungehorsams hatte den Tod gebracht und bringt ihn noch heute, immer dann, wenn der Mensch sich völlig überschätzt und sein will wie Gott. Doch der Glaubensgehorsam Mariens und der Gehorsam Christi gegenüber der vom Vater empfangenen Sendung öffneten einen unversiegbaren Quell des Lebens. Wenn wir heute die leibliche Aufnahme Mariens feiern, so feiern wir den Sieg des Lebens über den Tod. Maria ist in Wahrheit die Mutter der Lebendigen. Wir alle, die wir hier auf Erden noch unterwegs sind, müssen einmal sterben. Früher oder später wird unser irdischer Leib zerfallen und wieder zum Staub zurückkehren. Doch eine aus uns, aus unserem Geschlecht, musste diesen Weg allen Fleisches nicht gehen. Maria wurde im Triumph dem Tode entrissen und ging wie ihr Sohn nach Überwindung des Todes mit Leib und Seele in die Herrlichkeit des Himmels ein. Der heilige Johannes von Damaskus sagt über sie: In der Geburt des Herrn blieb ihre Jungfräulichkeit unverletzt. So musste ihr Leib auch nach dem Tode unversehrt bleiben. Dadurch wurde Maria für uns zum großen Zeichen der Hoffnung. Wenn wir ihrem Beispiel im Leben folgen, dann wird uns der leibliche Tod nichts anhaben können. Wer wie Maria das Wort Gottes demütig und im Glauben aufnimmt, der trägt bereits den Samen unvergänglichen Lebens in sich. Inmitten so vieler Zeichen des Todes, denen wir uns immer wieder ausgesetzt sehen, ist Maria Lebenszeichen, das uns auf den Weg des Lebens weist. Auf sie richtet sich auch heute wieder unser Blick, und wir grüßen sie als unser Leben, unsere Hoffnung, unsere Wonne. Salve Regina.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.